Nächste eigentliche Frage. Stimmt besonders, weil ich Erfolge ist, Ministerpräsident von Preußen, und Mausbildung des Führer der Nationalsozialistischen Partei Deutschland. Graf Herbert hat hier ausgesagt, dass am 27. Februar gegen Nelson und Papst Weltkur selbst aus Eigeninitiative ein Befehl ausgegeben hat, alle kommunistische und sozialdemokratische Führer in Berlin sofort verhaftet zu werden. Auf die Anfrage hat er eine Veranlassung von oben gehabt oder nicht, hat sich geantwortet, dass auf Eigeninitiative das gemacht hat. Ich frage für den Präsidenten. Hat damals Graf Heldorf mit Herrn Gehring über die Maßnahme im Zusammenhang mit der Reichstagsbrandstiftung gesprochen oder nicht? Gegen 11:30 oder 12?
Was Sie jetzt hörten und im Folgenden hören werden, ist die Stimme Georgi Dimitrovs. Die Stimme des Mannes, dem man vom 21. September bis zum 23. Dezember 1933 in Nazi-Deutschland einen Prozess machte, der die ganze Welt erregte. Nach diesem Prozess nannte man Georgi Dimitrov den Helden von Leipzig. Schon damit ist die klägliche Rolle der Ankläger gekennzeichnet. Es ging um die bis dahin größte Provokation in der deutschen Geschichte, um den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. 7 Monate nach diesem Brand fand vor dem Leipziger Reichsgericht der Prozess gegen den Kommunisten Georgi Dimitrov und seine Genossen statt. Diese 7 Monate hatten die Nazis genutzt, um einen systematischen, brutalen Terrorfeldzug gegen alle fortschrittlichen Kräfte in der deutschen Arbeiterklasse, angefangen bei den deutschen Kommunisten, zu entfesseln. Die NSDAP war mit den Deutschnationalen in einer Koalition an die Macht gekommen. Bis zur nächsten Wahl wollten die Nazis allein als Retter der Nation vor dem Bolschewismus dastehen. Ihr Auftrag vom deutschen Finanzkapital war, die Arbeiterklasse völlig zu unterdrücken, sowie jede Regung von Demokratie und Humanismus auszuschalten. Dazu benötigten sie ein Ermächtigungsgesetz im Innern und die Anerkennung durch das internationale Großkapital von außen. Deshalb setzte unmittelbar nach der Brandstiftung eine ungeheure Verhaftungswelle ein. In der ersten Nacht wurden bereits 10.000 kommunistische und sozialdemokratische Funktionäre sowie antifaschistische Intellektuelle von der SA aus den Betten geholt und verschleppt. Diese Terrorwelle ging bis in den März hinein. Am 3. März wurde Ernst Thälmann verhaftet und am 9. März Georgi Dimitrov. Polizeiliche und richterliche Vernehmungen Dimitrovs bildeten die Vorbereitung zum Prozess. Seit dem 4. April war er auf Anweisung des Untersuchungsrichters gefesselt. 150 Tage sogar an Händen und Füßen. Desgleichen die Mitangeklagten Taneff, Popow, Torgler und van der Lubbe, das missbrauchte Werkzeug, wie Dimitrov ihn später nannte. Gefesselt, aber freier als seine Kerkermeister, so bereitete Dimitrov sich auf den Prozess vor. Er las, was die Gefangenenbibliothek hergab, Shakespeare und Goethe, Schiller und Lessing, geschichtliche Werke und auch Schriften der Faschisten, um seine Gegner noch besser kennenzulernen. Er studierte die Strafprozessordnung und gefesselt, zeitweilig ohne die ihm vorenthaltene Brille, schrieb er hunderte von Seiten an Notizen, Briefe an die Justiz, an Rechtsanwälte, an die Mutter und an die Schwestern. Und auch durch diese Briefe wurde die Weltöffentlichkeit alarmiert. Bereits das erste Auftreten dieses aufrechten Kommunisten Georgi Dimitrov vor dem Reichsgericht schlug wie eine Bombe ein. Für seine Freunde und Genossen wie für seine Feinde, für Beteiligte und für bisher Unbeteiligte war dieses Auftreten eine Weltsensation. Hier fand ein Prozess statt, der dem Kommunismus gemacht werden sollte, und er wurde inmitten der Dramatik des Klassenkampfes in Deutschland zum Schauplatz des internationalen Klassenkampfes. Konzentriert in diesem einen Verhandlungssaal des Reichsgerichts in Leipzig. Als Georgi Dimitrov nach mehrwöchiger Vernehmung schließlich Hermann Göring gegenüberstand, Da zielte seine erste Frage auf den Kern des ganzen Problems. Wie waren die Nazis imstande gewesen, diese umfassende Verhaftungswelle so minutiös zu inszenieren, als der Reichstag noch brannte, obwohl doch Göring angeblich in seinem Büro saß und von nichts wusste, während Helldorffs vollmobilisierte und genauestens instruierte SA bereits in Aktion war. Und dazu gehörte auch die Berliner SA im Zentrum Deutschlands, in dem sich ja die Zentralen der politischen Organisationen, wie zum Beispiel auch der KPD, aufhielten.
Die Frage ist sehr leicht zu beantworten, ist eigentlich schon beantwortet durch meine Ausführungen. Als der Graf Helldorff von dem Brand hörte, war ihm eben wie jedem von uns klar, dass die Kommunistische Partei das gewesen sein musste. Er hat nun zu seiner nächsten Umgebung schon diese Anordnung getroffen. Aber, ich betone noch einmal, ich habe ihn dann selbstverständlich hier in mein Zimmer geholt und habe ihm hier gesagt, dass ich jetzt ihn bitten müsse, seine SA ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Sie müssen jetzt alle verhaftet werden. Worauf er, glaube ich, sogar mir auch gesagt hat, das habe er schon zum Teil angeordnet. Ich habe damit also aus einer Anordnung, die er aus dem ersten Ding heraus getroffen hat, die aber noch gar nicht gelaufen war, denn zwischen dem war ja nur eine halbe Stunde, habe ich nun die Anordnung befehlsmäßig übernommen und habe ihm nun als Befehl und als Anordnung der Staatsautorität noch einmal bekräftigt und nahm damit die Deckung auf.
Es ist keine Zweifel, dass Graf Helldorff war dasselbe Meinung wie der Göring über Reichstagsbrand. Ich möchte nur wissen, ob zwischen 11 und 12 Uhr eine persönliche Besprechung zwischen Graf Helldorff und Herrn Ministerpräsident gewesen ist oder nicht. Das möchte ich.
Ja, ne, eben gehört, das habe ich ja doch gesagt.
Jawohl.
Abend, nachdem hier der Graf Helldorff hierher gekommen war, kam er auch zu mir, ganz selbstverständlich.
So brillant hat Dimitrov den arroganten, selbstgefälligen Göring das erste Mal in die Enge getrieben. Hat vor aller Welt ihn oder Helldorff als meineidig bloßgestellt. Denn Helldorff hatte ja beeidet, die ganze umfassende Verhaftungsaktion völlig allein, eigenmächtig und ohne jegliche Konsultation mit Göring durchgeführt zu haben. Und schon holte Dimitrov zum zweiten Schlag aus.
Am 28. Februar, in der Morgen Zeitung, glaube ich, war eine Erklärung oder Interview von Herrn Ministerpräsident Göring über Reichstagsbrandstiftung. Dort stand, ich erinnere mich ganz genau, der Sinn dieser Erklärung, dass Reichstagsbrandstiftung ist eine Sache der Kommunistischen Partei, das was schon Herr Ministerpräsident hier mehrmals betont hat. Und das Tolle ist in dieser Sache beteiligt und dabei, dass der HCT, holländische Kommunist Van der Lubbe, bei der Verhaftung hat bei sich, außer seinem Pass, auch eine Partei Mittelbuch getragen. Ich frage, woher wusste das der Ministerpräsident Göring damals? Dass Van der Lubbe eine Partei Mittelbuch bei sich hatte?
Also, ich habe mich bisher um den Prozess hier, muss ich sagen, nicht sehr bekümmert. Das heißt, ich habe nicht die Berichte alle durchgelesen. Ich habe nur manchmal gesehen, dass Sie so ein ganz besonders schlauer Mann sind. Und deshalb hätte ich eigentlich jetzt angenommen, dass die Frage, die Sie eben getan haben, auch für Sie schon längst geklärt ist. Ich habe vorhin schon gesagt, ich laufe nicht rum und ziehe den Leuten selber nun die Sachen aus der Tasche, was sie drin haben. Ich habe, falls es Ihnen nicht bekannt sein sollte, eine Polizei. Und falls es Ihnen nicht bekannt sein sollte, untersucht die Polizei alle Schwerverbrecher. Und falls es Ihnen nicht bekannt sein sollte, macht sie mir dann auch Mitteilung, was sie gefunden hat. Das ist doch eine ganz klare Angelegenheit.
Herr Ministerpräsident Göring. Dimitrov, hör mich, Dimitrov, frei sprechen, ja, spreche ich.
Der Gerichtspräsident beeilte sich schließlich, Göring zur Hilfe zu eilen. Längst hatten aufmerksame Beobachter im In- und Ausland aus den bis jetzt noch aus Propagandagründen von den Nazis durchgeführten Original-Rundfunkübertragungen des Prozesses durch Dimitrovs entlarvende Fragen Görings unsichere Position erkennen können.
Ja, das spreche ich. Ich will Ihnen darauf aufmerksam machen, dass diese Frage beantwortet ist. Diese Frage.
Wenn Sie nicht frei sprechen können.
Beantwortet. Wenn Sie eine neue Frage stellen wollen, bringen Sie jetzt vor, aber so, dass ich sie auch ganz genau verstehe.
Ja, ja, ganz genau. Die Vorfahrt von Präsident Gerig. Dass drei Kriminalpolizeibeamte, die von der Mühle verhaftet und vernommen wurden, damals, haben hier übereinstimmend auch gesagt, dass kein Parteimitgliedsbuch bei Rübe gefunden ist. Woher das in die Erklärung von Gering gekommen ist, das möchte ich wissen.
Ich kann es genau sagen.
Bitte.
Diese Mitteilung wurde mir amtlich vorgelegt. Wenn sich in dieser ersten Nacht Dinge auch mitgeteilt worden sind, die vielleicht nicht so rasch nachzuprüfen waren von den Beamten. Wenn bei dem einen Beamten vielleicht durch Abgabe einer Erklärung im Protokoll irgendeines Zeugen von solch einem Buch die Rede war und er konnte es noch nicht nachprüfen und hat es vielleicht als Tatsache genommen, so wurde mir selbstverständlich das mitgeteilt. Ich habe diese Erklärung der Presse schon am nächsten Vormittag gegeben. Selbstverständlich eine solch abschließende, also die abschließende Sache noch nicht ganz fertig. Wenn also mir ist das im Protokoll mitgeteilt worden, wo sich da der Beamte getäuscht hat, das heißt, wo er eine Mitteilung noch nicht nachgeprüft hatte, das entzieht sich meiner Kenntnis, ist an sich ja auch belanglos, weil es hier im Prozess ja festgestellt worden zu sein scheint, dass er noch kein Buch gehabt hat. Das ist ja das Entscheidende.
Damit war Göring überrumpelt zuzugeben, van der Lubbe ist nicht Mitglied der Kommunistischen Partei. Und er merkte offensichtlich noch gar nicht, wie er hier seine eigene lügnerische Behauptung aus der Brandnacht über das angebliche KP-Mitglied van der Lubbe vor dem Reichsgericht widerlegt hatte. Durch Dimitrovs zielstrebige Fragen wird nun deutlich. Die Polizei Görings suchte nur, was die Nazi-Führung und ihre Geldgeber gefunden haben wollten.
Ministerpräsident und die Innenministerpräsident sind verantwortlich selbstverständlich für die Kriminalpolizei. Nach dem Reich der Brandstiftung. Als Ministerpräsident und Innenminister haben sie Maßnahmen getroffen für die sofortige polizeiliche.
Ich habe die Sätze nicht verstanden. Wiederholen Sie es noch einmal.
Ich sage, dass Herr Gerling als Ministerpräsident von Preußen, als Innenminister von Preußen und Reichspräsident auch hier, hat damals Maßnahmen getroffen, die Polizei sofort die Mittäter, Komplizen von Van der Lubbe ausfindig zu machen. Und er trägt, selbstverständlich, er hat das gesagt hier, Verantwortung für sein Ministerium und für seine Polizei. Nicht wahr? Ich frage, was hat der Innenminister am 28. und 29. Februar oder nächste folgende Tage für die Untersuchung, polizeiliche Untersuchung, der Weg von Van der Lubbe von Berlin nach Königsdorf, Erscheinung Van der Lubbe bei Königsdorf der Polizei, Übernachtung Van der Lubbe und Asyl Königsdorf, Bekanntschaft von Van der Lubbe mit zwei anderen Leuten dort. Was hat Ihre Polizei, Herr Minister, Gering gemacht, die Untersuchung dieser Weg zur Ausfindung der Komplizen von Van der Lubbe?
Lang genug gestellt, ja.
Also,
und Fragen genug gestellt.
Lang genug. Die Verantwortung habe ich vorhin betont. Ich habe aber ebenso, Sie brauchten die Frage gar nicht stellen, wenn Sie aufgepasst hätten. Dann mussten Sie herausgehört haben, dass ich sagte, ich habe mich selbstverständlich als Minister nicht auf die Spuren wie ein Detektiv zu begeben. Und ich habe meine Kriminalpolizei dazu da, damit sie all diese Dinge bis in die letzten Kleinigkeiten untersucht. In dem Augenblick, als festgestellt war, dass Van der Lubbe der Täter war, mussten die ganzen Feststellungen der Kriminalpolizei in der Hauptsache sogar schon bereits dem Richter zugeleitet werden und nicht einmal mir. Ich habe lediglich den Befehl gegeben, diese Untersuchung mit größter Geschwindigkeit, mit größter Genauigkeit zu unternehmen und immer wieder darauf hingewiesen, allerdings, dass der Vandalucke Komplizen gehabt haben muss, das ist für mich auch klar. Und dass diese Sträuche eben auch sehr bald festzusetzen sind. Das allerdings habe ich befohlen.
Nachdem Sie als Ministerpräsident und Innenminister Preußen eine Erklärung, öffentliche Erklärung in Deutschland und ganzer Welt gegeben haben, dass die Kommunisten sind, reicht als Brandstifter, dass die kommunistische Partei hat das gemacht, dass die kommunistische Partei Deutschland mit Vandalucke als ausländischer Kommunist hat sich bedient und andere solche zum Beste gefunden hat. Ist es nicht richtig, dass diese Einstellung für die polizeiliche Untersuchung und weiter die richterliche Untersuchung eine bestimmte Richtung gegeben hat, um die Möglichkeit, andere Wege zu suchen und die richtige Alterspraxis zu finden, waren geschlossen durch Sie,
also,
durch Ihre Erklärung.
Ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Die Sache ist ja auch hier ganz klar. Die Kriminalpolizei hat von vornherein Anweisung gesetzlich festgelegt, dass sie bei einem Verbrechen als Kriminalpolizei ihre Untersuchungen in jede Richtung vortreibt, gleichgültig wohin sie führen, wo Spuren sichtbar werden. Ich selbst bin aber nicht Kriminalbeamter. Ich selbst bin verantwortlicher Minister. Und als solcher hatte ich nicht so wichtig war für mich, den einzelnen kleinen Strolch festzustellen, sondern die Partei, die Weltanschauung, die dafür verantwortlich war. Die Kriminalpolizei wirft alle Spuren nach, den beruhigen Sie sich. Aber ich habe festzustellen, handelt sich hier um ein bürgerliches Verbrechen, das heißt also eins außerhalb der politischen Atmosphäre, oder ist es ein politisches Verbrechen? Es war ein politisches Verbrechen und im selben Augenblick war es für mich klar und ist es heute ebenso klar, dass Ihre Partei die Verbrecher gewesen sind.
Ist denn von der richterlichen Überzeugung gesprochen haben, so weiß ich, dass das haben Sie doch auch getan eben. Richterliche Überzeugung.
Nein, gesagt, Herr Präsident, dass die Untersuchung bei den Polizei und nachher auch richterliche Untersuchung wollte sich gegen eine solche politische Einstellung beeinflussen und nur in diese Richtung. Glauben Sie sich.
Also, als Sie betroffen.
Ich kriege Frage.
Aber noch das zugegeben. Wenn sie sich hat in dieser Richtung beeinflussen lassen, so hat sie nur in der richtigen Richtung gesucht.
So, meine Meinung ist ganz anders.
Ruhig. Da meine ich jetzt
wenn Sie mich weiter
haben, Dimitrov, ich bin angeklagt.
Sie haben mich.
Aber Dimitrov fährt unbeirrt fort. Er hatte hier Antworten zu geben. Antworten auf die Lebensfragen der vom faschistischen Terror bedrohten internationalen Arbeiterklasse. Das Gericht spürte bereits, wer hier der Ankläger und wer in Wirklichkeit angeklagt war. Der Gerichtspräsident hatte sich bereits beklagt, dass die Auslandspresse behauptet, Dimitrov führe eigentlich diesen Prozess.
Ich gehe weiter. Wie ist dem Herrn Präsident, Herr Ministerpräsident Göring bekannt, dass die Partei mit dieser verbrecherischen Weltanschauung, wie er sagt, diese Partei regiert einen sechsten Teil von der Erde, das ist die Sowjetunion. Und diese Sowjetunion ist in diplomatische und politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutschland. Auf ihre wirtschaftlichen Bestellungen 100.000 deutsche Arbeiter Arbeit bekommen haben und bekommen können jetzt. Ist das bekannt? Ist das Ihnen bekannt?
Es ist mir bekannt.
Und?
Was in Russland passt, ist mir gleichgültig. Ich habe nur mit der kommunistischen Partei in Deutschland zu tun und mit den ausländischen kommunistischen Gaunern, die hierher kommen, um den Reichstag anzustecken.
Bravo, bravo. Ich soll sagen, bravo. Gegen die kommunistische Partei in Deutschland einen Kampf zu führen, ist ihr Recht. Und sein Recht ist, die kommunistische Partei in Deutschland illegal zu leben und ihre Regierung zu bekämpfen. Und wir bekämpfen, das ist doch eine Sache der Kraftbeschäftigung. nicht eine solche
Aber ich untersage Ihnen hier eine kommunistische Propaganda zu
treiben. Das ist eine ganze Propaganda.
Ich untersage Ihnen das aus Nachdruck. Kommunistische Propaganda wird hier in diesem Saale nicht gegeben. Und das war eben ein Stück davon.
Ich kann dann mit meiner letzten Frage stellt jetzt jedenfalls zum Klärung die Frage Partei und Geldnachschauung. Herr Ministerpräsident Gering hat erklärt, nun ausländische Macht ist die Union, also Verbindung. Und diese Macht und dieses Land kann alles, was sie machen. Aber in welchem gegen die Kommunistische Partei? War Weltanschauung, diese bolschewistische Weltanschauung kriegt die Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Ist das bekannt?
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine kommunistische Propaganda. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan, dass Sie keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Sie haben das zum zweiten Mal jetzt getan. Und werden Sie sich dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben. Ich untersage Ihnen das jetzt aufs Strengste. Sie haben, wenn Sie überhaupt Fragen zu stellen haben, haben Sie rein sachliche Fragen, nicht weiter.
Ich bin zufrieden, von dieser Erklärung von Herrn Schering.
Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig.
Herr zufrieden. Wie?
Herr Präsident, ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort nach diesen letzten Äußerungen.
Ich stelle Fragen.
Ich entziehe Ihnen das Wort. Ich entziehe Ihnen das Wort nach diesen Fragestellungen.
Haben Sie Angst vor dieser Frage, Herr Ministerpräsident?
Sie werden Angst haben, wenn Sie die Angst haben, wenn Sie auf den Gürtel antworten. Sie dauern Sie.
So wurde Dimitrov während der ganzen 9 Monate Haft und Prozess schikaniert.
Da habe ich an das Herr Präsidenten eine Bitte. Auch für alle mal. Die Bitte ist folgende.
Was?
Ich bin nämlich Angeklagte, ich habe wiederholt gesagt, ich verteidige mich allein und ich möchte bitten, von jeder Vormundschaft hier vor dem Gericht der Fall zu werden. Ich brauche stenografische Protokolle, wie andere Verteidiger und wie meine Ankläger. Ich habe am 27. Oktober ein schriftliches Bitte an den Herrn Präsidenten in dieser Frage gerichtet. Bis jetzt habe ich keine direkte Antwort. Inzwischen hat mir Herr Dr. Teicher einen Brief an ihn adressiert gezeigt, wo steht, nach seinem Ermessen werde ich einen Blick in dieses stenografische Protokoll bekommen. Das finde ich eine Benachteiligung. Meine Selbstverteidigung vor dem Reichsgericht.
Ja.
Und ich bitte,
hängen Sie mal Ihren Redefluss. Ich habe Ihnen damals schon eröffnet, der Verteidiger wird Ihnen, soweit es notwendig ist, und ich habe sogar gesagt, dass das weitgehend erfolgen soll, die Kenntnis dieser stenografischen Protokolle vermitteln. Inwieweit das geschehen ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es in ausreichender Weise geschehen ist, da der Herr Verteidiger schon früher Ihnen die Kenntnis, wie ich weiß, zum Teil wenigstens, soweit es notwendig war, vermittelt hat. Damit ist die Sache erledigt.
Ich möchte nur mein natürliches und gesetzliches Recht, sich zu verteidigen, wie ich verstehe, wie ich will, wie ich beabsichte, wie mein Plan ist, wie mein Interesse ist, Möglichkeit zu haben.
Ja, er setzte seine Verteidigung fort. Und der Versuch, ihn zu knebeln, misslang, weil Dimitrov sich auf die Erfahrungen seines kampferfüllten Arbeiterlebens stützen konnte und auf die Solidarität seiner Millionen Klassengenossen sowie auf die Sympathie weiter Kreise fortschrittlicher Bürger in der ganzen Welt. Georgi Dimitrov konnte auf diesem Prozess so selbstbewusst und so revolutionär auftreten, weil er sich dessen gewiss war, dass er in diesem historischen Prozess die internationale kommunistische Bewegung und damit auch die Sache der Kommunistischen Partei Deutschlands vertrat. Die Kommunistische Partei Deutschlands verfügte über keine legale Möglichkeit, ihren Mitgliedern und allen Deutschen klarzumachen, wie der Faschismus zu schlagen sei. In Dr. Theodor Neubauer, einem Mitglied des ZK der KPD, fand Dimitrov einen klugen, klassenbewussten und verständnisvollen Partner, der, obwohl auch seit Monaten inhaftiert und über den bisherigen Prozessverlauf völlig im Dunkeln gelassen, mit Dimitrov im nun folgenden Dialog Antworten auf die brennendsten Fragen gab. Denn was hätten die deutschen Arbeiter tun müssen? Das bedeutete im Grunde genommen, was müssen sie tun?
Die folgende direkte Frage in der Folge gerichtlich gesagt. Im Anfang 33, im Vorabend 30 Brandstiftung, hat die Partei, die Kommunistische Partei Deutschland, die Aufgabe für sich gestellt, ein unmittelbares verwaffneter Kampf um die Macht zu führen. Oder nicht? Unmittelbarer verwaffneter Kampf um die Eroberung der Macht in Deutschland zu organisieren und führen. Was für Direktive hat die Reichstagsfraktion, insbesondere der Kollege, in dieser Zeit für die politische Tätigkeit der Fraktion aus dem Reichstag bekommen? Was für Direktive?
In diesem Punkt, meinen Sie?
Die Direktive, die wir alle haben, sowohl die Reichstagsfraktion als auch alle anderen Organe der Partei, und dahin, dass die ganze politische Entwicklung abhängig war davon, ob es gelingen werde, die Einheitsfront der Arbeiter, das heißt die breite Massenfront der Arbeiter auch der sozialdemokratischen und auch der christlichen, zu schaffen gegen den Nationalsozialismus. Und auf diese Hauptfrage, auf diese Kardinalfrage, die hier genannt worden ist, ist die ganze Arbeit konzentriert worden. Als irgendein bewaffneter Aufstand vorstände, der uns nicht das geringste verlautet, das würden wir damals, ich sowohl, wie auch, glaube ich, alle anderen, für abwegig gehalten haben, denn die Situation war absolut nicht danach, dass die Partei irgendetwas dergleichen hätte machen können. Sondern unsere Direktive war die Herstellung der Einheitsfront der Arbeiterschaft für den Streik, für die Solidarität der Arbeitslosen mit den Betriebsarbeitern.